Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika. Hola und herzlich willkommen zum Onda Info, dem Radiomagazin vom Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin, zu dem euch diesmal Markus begrüßt. In diesem Onda Info Nummer 619 haben wir zwei Beiträge. Einen von Darius über die Diktaturaufarbeitung in Argentinien am Beispiel eines Fußballclubs. Und einen von Ute und mir über Kritik am EU-Mercosur-Freihandelsabkommen, wo der Ratifizierungsprozess in eine heiße Phase eintritt. Zunächst aber unser Nachrichtenüberblick, der diesmal zentralamerikanisch geprägt ist und den diesmal Jules gestaltet hat.
Onda Nachrichten.
Aktuelles aus Lateinamerika.
Die Mehrheit der SalvadorianerInnen hat Angst, Bukele zu kritisieren. 6 von 10 SalvadorianerInnen befürchten, dass Kritik an Präsident Nayib Bukele oder seiner Regierung negative Folgen haben kann. Wie etwa Gefängnisstrafen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Instituto Universitario de Opinión Pública, einem der renommiertesten Meinungsforschungsinstitute El Salvadors. Trotzdem startet Bukele sein 7. Amtsjahr mit einer hohen Zustimmungsrate von 81%. Gleichzeitig halten fast 58% der Bevölkerung es für wahrscheinlich, dass Personen oder Institutionen für Kritik an ihm bestraft werden. Fast die Hälfte der Befragten sieht dabei eine Gefängnisstrafe als wahrscheinlichste Konsequenz. Bukele ist seit 2019 im Amt und vor allem wegen seines 2022 ausgerufenen Kriegs gegen kriminelle Banden, mit dem er die Gewalt eindämmen will, beliebt. Menschenrechtsgruppen und politische GegnerInnen werfen ihm jedoch vor, die Macht zu zentralisieren und KritikerInnen mit Verhaftungen und Strafverfolgungen zum Schweigen zu bringen. In den letzten Wochen wurden Berichten zufolge 5 RegierungskritikerInnen festgenommen, darunter Menschenrechtsaktivisten und RechtsanwältInnen. Infolge dieser Repression flohen mindestens 60 Personen, darunter JournalistInnen und MenschenrechtsverteidigerInnen, aus Angst vor Festnahmen aus dem Land. Zum Thema hat Onda im letzten Jahr unter dem Titel Bukeles zweite Amtszeit – Familienangehörige kämpfen um ihre unschuldigen Kinder – ein Radiofeature gestaltet. Das findet ihr auf www.npla.de. Der nicaraguanische Oppositionelle Roberto Samcam ist in seinem Exil in Costa Rica bei einem Anschlag getötet worden. Der 66-jährige pensionierte Offizier und scharfe Kritiker von Präsident Daniel Ortega wurde nach Angaben seiner Familie am Donnerstag in seinem Haus in der Hauptstadt San José erschossen. Die Täter sollen sich als Paketboten ausgegeben haben. Samcams Ehefrau Claudia Vargas sagte vor Journalisten, ihr Mann sei eine starke Stimme gewesen, die Ortegas Regierung direkt anprangerte. Seine Aufgabe sei es gewesen, Menschenrechtsverletzungen in Nicaragua aufzudecken. Samcam, der als politischer Analyst bekannt war, hatte sich wiederholt kritisch über Ortega und dessen Frau Rosario Murillo geäußert. 2018 flohen er und seine Frau nach Costa Rica. Nicaraguanische Menschenrechtsorganisationen werfen Ortega und Murillo die Verantwortung für die Ermordung vor. Der im US-Exil lebende frühere Botschafter Arturo McFields sprach von einem Akt der Feigheit und politischen Rache. Das US-Außenministerium zeigte sich schockiert und bot Costa Rica Unterstützung bei der Aufklärung an. Costa Ricas ehemaliger Staatschef Luis Guillermo Solís nannte die Tat ungeheuerlich und äußerst schwerwiegend, da Samcam wegen seiner offenen Kritik an der Ortega-Regierung getötet worden sei. Ortega, einst Guerilla-Anführer, trat 2021 seine 4. Amtszeit an. Die USA und die Europäische Union bestreiten die Rechtmäßigkeit der Wahlen, kritisieren seinen autoritär herrschenden Machtapparat und haben Sanktionen verhängt. Ortega und Murillo kontrollieren mittlerweile alle Staatsbereiche, seit einer Verfassungsänderung Ende 2024. Seit den Massenprotesten 2018 wurden hunderte RegierungsgegnerInnen inhaftiert, mehr als 5000 Nichtregierungsorganisationen geschlossen und mehr als 100.000 NicaraguanerInnen sind laut UN-Angaben ins Exil geflohen.
Seit
Seit fast zwei Monaten streiken BananenarbeiterInnen des US-schweizerischen Konzerns Chiquita in der Provinz Bocas del Toro im Nordwesten Panamas. Auslöser sind Proteste gegen eine Rentenreform, die letztes Wochenende eskalierten. Die Regierung reagierte mit einem regionalen Ausnahmezustand und schränkte für 5 Tage Grundrechte wie Versammlungs- und Bewegungsfreiheit ein. In der an Costa Rica grenzenden Region beeinträchtigen Straßenblockaden und Proteste seit Wochen das soziale und wirtschaftliche Leben. Am vergangenen Donnerstag kam es zu schweren Zwischenfällen. Demonstrierende plünderten Einrichtungen von Chiquita und den Flughafen von Changuinola. Ein Baseballstadion wurde in Brand gesetzt. Innenminister Aurillac verurteilt die Vorfälle als kriminell und warnte vor Gefahren für die öffentliche Ordnung und die Demokratie. Die ArbeiterInnen hingegen kritisieren sinkende Rentenleistungen und mangelnden Schutz für informell Beschäftigte. Sie befürchten eine schleichende Privatisierung des Rentensystems, ebenso wie Lehrkräfte, Bauarbeiter und indigene Gruppen. Obwohl ein Sondergesetz inzwischen die Arbeitsrechte der BananenarbeiterInnen sichert, dauern die Proteste an. Zusätzliche Empörung löste die Kündigung von 6.500 Beschäftigten durch den Bananengiganten Chiquita aus. Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit Verlusten in Höhe von 75 Millionen US-Dollar infolge des Streiks. Neben der Rentenreform richtet sich der Widerstand auch gegen ein geplantes Sicherheitsabkommen mit den USA, das eine stärkere US-Militärpräsenz am Panama-Kanal vorsieht.
Weitere Nachrichten findet ihr wie immer bei npla.de/ponal.
Argentinien hat international für seine umfassende Diktaturaufarbeitung viel Anerkennung erfahren. Noch am Anfang der Nullerjahre wurden Schwerverbrecher der Diktatur vor Gericht gestellt. Die Regierung ließ in ehemaligen Folterzentren staatliche Erinnerungsstätten entstehen und finanzierte Bildungsprojekte. Das hat sich mit der aktuellen Regierung unter Javier Milei dramatisch geändert. Dennoch lässt sich die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit nicht mehr aufhalten. Hier ein Beispiel des argentinischen Fußballclubs Gimnasia und was ein gewisser Diego Maradona damit zu tun hat. Darius berichtet.
Muy buenos días, familia Tripera. Les damos la bienvenida al Polideportivo Víctor Netol del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata.
Am 22. März 2025 fand in der Sporthalle von La Plata, der Hauptstadt der argentinischen Provinz Buenos Aires, ein denkwürdiger Festakt statt. Der Fußballverein Gimnasia ernannte in einer öffentlichen Gedenkveranstaltung 34 Vereinsmitglieder und Fußballfans, die während der Militärdiktatur ermordet worden waren, offiziell zu Ehrenmitgliedern. 2 Tage vor dem Jahrestag des Militärputsches in Argentinien übergab der Verein die Ehrenmitgliedschaft feierlich an die anwesenden Familienmitglieder.
Para realizar la entrega de carnets otorgando el estatus de socia honoraria y socio honorario a triperas y triperos víctimas del terrorismo de Estado.
Der argentinische Traditionsverein Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, kurz Gimnasia, spielt in der ersten argentinischen Fußballliga. La Plata ist eine bedeutende Universitätsstadt und ein politisches Zentrum. Während der Militärdiktatur wurden hier besonders viele Menschen verschleppt und ermordet. Seit 2023 hat Gimnasia bislang 63 Diktaturopfer aus den eigenen Reihen ermittelt. Nach einer ersten Gedenkveranstaltung hat der Verein weitere 34 ermordete Vereinsmitglieder und Fans identifiziert und am 22. März posthum geehrt. Einer von ihnen ist Héctor Federico Baccini Gomila. Auf der Gedenkveranstaltung nahm seine Tochter Clara die Ehrenmitgliedschaft entgegen.
Llamamos ahora a la familia de Héctor Federico Baccini Gomila a recibir el carnet otorgándole a Federico el estatus de socio honorario de Gimnasia.
Héctor Baccini wurde 1937 geboren. Er war Musiker und Komponist und Priester. Er organisierte eine Volksküche in La Plata und leitete Alphabetisierungskurse. Das war in der Kirche nicht gern gesehen. Baccini entfremdete sich von der Kirche und heiratete. Im November 1976 wurde er von der argentinischen Polizei aus seinem Haus entführt, 2 Monate später erschossen und in einem namenlosen Grab verscharrt.
Héctor Federico Baccini Gomila, en Gimnasia, presente siempre.
Bei dem Festakt vor 600 Anwesenden gab es viel Applaus, aber es flossen auch Tränen.
Soy Clara Bacini, la hija de Héctor Federico Bacini, detenido desaparecido en mi ciudad natal, La Plata.
Clara Bacini hat ihren Vater nie kennengelernt. Sie war gerade mal 2 Monate alt, als er verschleppt wurde.
Crecí siempre con la ausencia presencia de mi padre.
Ich bin immer mit der abwesenden Anwesenheit meines Vaters groß geworden. Das heißt, obwohl er nicht physisch anwesend war, waren seine Gestalt, seine Geschichte, die Erinnerungen an ihn immer da. Meine ganze Kindheit und mein ganzes Erwachsenenleben lang.
Infancia y también mi vida adulta.
Erst im Jahr 2010 konnte das renommierte argentinische Team für forensische Anthropologie die Identität und damit den Tod von Héctor Bacini feststellen. Für Clara Bacini ein besonderer Moment.
Fue muy significativo y muy importante haber podido identificar sus restos.
Seine Überreste identifizieren zu können, war extrem wichtig. Es gab ein Davor und Danach für mich und auch für meine Mutter. Für meine Mutter war es sehr traurig, weil sie irgendwie immer noch gehofft hatte, dass sie ihn doch nicht ermordet hätten, dass er irgendwo doch noch am Leben wäre.
Pero que esté con vida. En cambio para mí, bueno.
Für mich hingegen war es der erste wirkliche physische Kontakt mit meinem Vater, auch wenn es nur seine Überreste waren. Das ist natürlich super traurig, aber es hat mir ermöglicht, anzufangen zu trauern und eine Antwort auf die Frage zu bekommen, die ich 30 Jahre lang nicht verstehen konnte, zum Beispiel, wo er ist, was ist mit ihm passiert ist und ob er wieder zurückkommt.
Der Fußballverein Gimnasia hat eine eigene Menschenrechtsgruppe. Die sogenannte Subkommission setzt sich aktiv mit der Aufarbeitung der Vergangenheit und den Opfern aus den eigenen Vereinsreihen auseinander. 2 Jahre lang recherchierte sie in Zusammenarbeit mit anderen Fußballvereinen, Menschenrechtsorganisationen und Universitäten nach den Schicksalen der Verschwundenen. So konnte sie 34 Biografien der ermordeten Vereinsmitglieder und Fans recherchieren und veröffentlichen. Clara Bacini war 2022 eine der Gründerinnen der Menschenrechtskommission und vertritt sie inzwischen als Vorsitzende. Die Gedenkveranstaltung am 22. März hat ihre Verbundenheit mit Gimnasia weiter gestärkt, wie sie erzählt.
Lo que queda es el valor que se le da a la persona.
Was bleibt, ist der Wertschätzung gegenüber einer Person und die Anerkennung ihrer Existenz, obwohl sie nicht mehr da ist. Und das ist von unschätzbarem Wert und lässt sich mit nichts vergleichen.
Bueno, es una relación de amor con el club.
Ich liebe diesen Club. Und es ist eine tolle Möglichkeit, politische Aktionen für Erinnerung, Wahrheit und Gerechtigkeit mit Hilfe eines Fußballclubs durchzuführen. Hier sind wir viele und wir haben viele unterschiedliche Lebensgeschichten und politische Ansichten. Doch was uns eint, sind die Vereinsfarben, die Liebe für den Fußballclub. Und über diese Gemeinsamkeit bekommen wir einen besonderen Zugang zu Themen wie Erinnerung, Wahrheit und Gerechtigkeit.
Hablar los temas que tienen que ver con memoria, verdad y justicia desde otro lugar.
Auch ein Deutscher ist in der Gruppe aktiv. Max Gippert ist zum ersten Mal vor 10 Jahren nach La Plata gekommen. Fasziniert von der Fußballleidenschaft kam er immer wieder und beschäftigte sich schließlich auch mit der argentinischen Militärdiktatur. Inzwischen arbeitet er in La Plata für die Menschenrechtsorganisation Comisión por la Memoria.
Mir ist dabei relativ schnell aufgefallen, wie viele Berührungspunkte es gibt, was das Thema Diktaturverbrechen und Fußballvereine angeht. Allein schon, wenn man sich die 30.000 Opfer, die damals verschleppt und ermordet worden sind, anschaut, dass einfach viele von denen zu den Vereinen dazugehörten als Fans oder Vereinsmitglieder, Sportlerinnen, Sportler.
Seit Jahren ist Gippert Teil der Menschenrechtsgruppe, die aus aktiven Fans und Vereinsmitgliedern besteht und sich gemeinsam mit anderen Clubs für mehr Teilhabe im Fußball einsetzt. Die Nachforschungen zu den Diktaturopfern aus dem Verein liefen zunächst über persönliche Kontakte, dann über Flyer und Social Media. So konnten schließlich über 60 Namen von während der Diktatur verschleppten und ermordeten Fans, Mitgliedern und SportlerInnen identifiziert werden. Das Beispiel hat Schule gemacht.
Immer mehr Vereine haben das Modell übernommen und angefangen, die Gedenkinitiativen der Fans und Menschenrechtsgruppen im Verein zu unterstützen. Und eine größere Dynamik hat das Thema dann in der Regierungszeit von Mauricio Macri genommen, in den Jahren 2018, 2019 rum. Und da begann das dann auch, dass Vereine angefangen haben, Diktaturopfer zu Ehrenmitgliedern zu erklären.
Inzwischen hat sich in Argentinien eine Koordinierungsstelle Menschenrechte im Fußball gebildet, die die Basisarbeit der Fans in den verschiedenen Vereinen ermöglicht und vernetzt. Dass Gimnasia die in der Diktatur Verschleppten und Ermordeten zu Ehrenmitgliedern ernannt hat, ist in den Medien auf ein positives Feedback gestoßen, aber auch bei den Fußballfans. Für Max Gippert gibt es dafür vor allem zwei Gründe.
Zum einen, dass Gimnasia hier als großer Traditionsverein dafür bekannt ist, auch in sozialen und kulturellen Themen sich einzubringen und eine Rolle zu spielen, vielleicht mehr als das bei deutschen Fußballvereinen normal ist. Und zum anderen daran, dass sicherlich schnell deutlich geworden ist, dass diese Initiative aus der freiwilligen Arbeit der Fans entstanden ist, von der Basis, und nicht politisch an den Verein herangetragen wurde.
Ahí viene Diego, señores. Maradona está en La Plata, señores. Ahí está.
Gimnasia war übrigens auch die letzte Trainerstation von Diego Maradona. Die argentinische Fußballlegende war dort von 2019 bis zu seinem Tod 2020 als Trainer aktiv. Zeit seines Lebens verurteilte Maradona die Gräueltaten der argentinischen Militärdiktatur. International hat Argentinien für seine umfassende Diktaturaufarbeitung viel Anerkennung erfahren. Anfang der Nullerjahre trieb die Regierung Gerichtsprozesse gegen Schwerverbrecher der Diktatur voran, ließ in ehemaligen Folterzentren staatliche Erinnerungsstätten entstehen und finanzierte Bildungsprojekte. Doch das hat sich mit der aktuellen Regierung unter Javier Milei geändert, berichtet Gippert.
Der Amtsantritt von Javier Milei hat für die Erinnerungsarbeit in Argentinien dramatische Auswirkungen gehabt, weil die Regierung versucht, sämtliche staatliche Diktaturaufarbeitung abzuschaffen. Also es werden zu Hunderten Mitarbeitende in Erinnerungsstätten und in Menschenrechtssekretariaten entlassen. Und die Menschenrechtsverbrechen werden verharmlost und relativiert.
Auch Clara Baccini betrachtet die aktuelle Entwicklung in Argentinien mit Sorge.
Es cierto, en este momento con esta...
Die aktuelle Politik in Argentinien wird von Leuten angeführt, die wie zur Zeit in der Diktatur handeln und viele Verfolgungsmaßnahmen wieder aufleben lassen und das mieten in der Demokratie. Deshalb ist es wichtiger denn je, in alle gesellschaftlichen Orten an der Forderung nach Erinnerung, Wahrheit und Gerechtigkeit festzuhalten.
Angesichts dieser bedrohlichen Entwicklung will die Menschenrechtskommission erst recht das gesellschaftspolitische Engagement der argentinischen Fußballvereine sichtbar machen und die demokratische Erinnerungskultur verteidigen. Max Gippert bleibt zuversichtlich.
Die Menschenrechtsarbeit in den Fußballvereinen ist gerade in der jetzigen Zeit besonders wichtig, weil sie zum Großteil auf freiwilliger Arbeit der Fans beruht und deswegen von der Regierungspolitik nur schwer einzuschränken ist. Ich denke, dass die große Popularität der Fußballvereine die Möglichkeit bringt, soziale Anliegen für viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Milieus zugänglich zu machen.
Auch Clara Baccini lässt sich den Mut nicht nehmen.
Für uns, Opfer der Diktatur, ist die Erinnerung eine Notwendigkeit und gleichzeitig eine Verpflichtung. Die Erinnerung wachzuhalten bedeutet, dass ein Nie wieder so umgesetzt wird, dass solche Dinge auch tatsächlich nicht wieder geschehen.
63 historias reconstruidas y tantas otras que seguimos buscando. Y que van a tener también su reconocimiento. El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata es así el club que más reconocimientos ha podido realizar.
Schluss mit diesem giftigen Handelsabkommen. Stoppen wir das EU-Mercosur-Handelsabkommen.
Dienstag, 24. Juni. Vor dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin findet eine kleine Protestveranstaltung gegen das EU-Mercosur-Handelsabkommen statt. Hintergrund: Am gleichen Tag findet eine öffentliche Anhörung des Handelsausschusses des EU-Parlaments zum Abkommen statt. Die Europäische Kommission drückt aufs Gaspedal. Noch vor Monatsende will sie das fertige Abkommen an die Regierungen der Mitgliedsländer übermitteln. Das Abkommen soll im September dem Rat der Europäischen Union zur Ratifizierung vorgelegt werden. Anfang 2026 könnte es dann schon im EU-Parlament zur finalen Abstimmung kommen.
Ich bin Bettina Müller, ich arbeite als Referentin für Handels- und Investitionspolitik bei PowerShift und wir stehen hier heute vor dem Bundeswirtschaftsministerium, weil die Europäische Kommission angekündigt hat, noch diese Woche das EU-Mercosur-Handelsabkommen an die Bundesregierung zu übermitteln, die dann entscheiden muss, ob sie diesem Abkommen zustimmt oder nicht.
Mein Name ist Elias Bernhard, ich bin auch von PowerShift und wir machen das gemeinsam mit unseren Partnerinnen in der ganzen Europäischen Union. So gibt es heute zum Kampagnenauftakt in Wien sowie in Brüssel auch Aktionen, die den Kampagnenauftrag gegen das Mercosur-Handelsabkommen starten sollen.
Seit über 20 Jahren wird verhandelt. Jetzt steht das umstrittene Handelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur erneut zur Entscheidung. Doch der Widerstand wächst, in Südamerika wie in Europa. Im Kern sieht das Abkommen vor, die EU öffnet ihre Märkte für Agrarprodukte und Rohstoffe aus der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur. Dazu gehören Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Im Gegenzug gewähren diese Staaten europäischen Industriegütern, Autos und Medikamenten bessere Einfuhrbedingungen. Es waren vor allem die Wirtschaftseliten, die die Verhandlungen geprägt haben. Doch in Brasilien gibt es auch zivilgesellschaftlichen Gegenwind, etwa von Rebrib, der Rede Brasileira pela Integração dos Povos. Das Netzwerk vereint NGOs, Gewerkschaften und soziale Bewegungen und setzt sich für eine gerechtere sozial-ökologische Handelspolitik ein. Ademar Mineiro, Ökonom und technischer Berater bei Rebrib, erklärt, warum das Abkommen in seiner jetzigen Form nicht ratifiziert werden sollte.
Nesse sentido, é acordo que compromete qualquer possibilidade de desenvolvimento industrial, possibilidade de industrialização, não só do Brasil.
In dieser Logik blockiert das Abkommen jede ernsthafte Perspektive auf industrielle Entwicklung oder Reindustrialisierung, nicht nur in Brasilien, sondern auch in Argentinien. Es erschwert zudem eine echte regionale Integration, da sich die Mercosur-Staaten nicht gegenseitig ergänzen, sondern auf dem Weltmarkt untereinander konkurrieren, wie zum Beispiel beim Export von Soja oder Fleisch. Sollte das Abkommen mit der EU ratifiziert werden, hätte es massive negative Auswirkungen auf die Entwicklungschancen der Mercosur-Staaten. Das ist das zentrale Problem. Es handelt sich um ein Abkommen, das auf einer Form von Spezialisierung beruht, die für Südamerika in Wirklichkeit eine produktive Rückentwicklung bedeutet. Das klingt nach einer modernen Neuauflage kolonialer Arbeitsteilung. Rebrib warnt aber nicht nur davor, dass das Abkommen die wirtschaftliche Abhängigkeit der Mercosur-Staaten zementiert, sondern auch, dass es KleinbäuerInnen sowie Umweltrechte unter Druck setzt. Die Kundgebung vor dem Wirtschaftsministerium ist eine Performance. Neben Giftmüllfässern und Südfrüchten steht ein Demonstrant mit Gasmaske und Schutzanzug mit einem Aufdruck der Bayer AG. Eine Demonstrantin mit BASF-Emblem auf ihrer Schutzkleidung wedelt mit Geldscheinen. Die chemische Industrie sei eine der gefährlichsten Nutznießerinnen des EU-Mercosur-Abkommens, sagt Bettina Müller von PowerShift.
Und einer der großen Problempunkte, die wir außerdem sehen, ist, dass eben der Handel mit Pestiziden und auch solchen, die in der Europäischen Union aufgrund ihrer Schädlichkeit für die Gesundheit der Menschen, für die Umwelt, für Insekten etc. nicht zugelassen sind, dadurch nochmal günstiger werden, die zu exportieren in den Mercosur, weil Zölle wegfallen. Und zum anderen setzt dieses Abkommen eben auch Anreize dafür, dass die Monokulturen, die ja massiv von dem Einsatz von Pestiziden abhängig sind, weiter ausgeweitet werden im Mercosur, wodurch es dann auch noch zu mehr Entwaldung kommt. Und über Reimporte sind dann auch Verbraucher und Verbraucherinnen betroffen, weil diese Pestizide, das ist heute schon so, landen dann auch hier auf unseren Tellern.
Auch in Europa mehren sich die kritischen Stimmen. Vor allem in Frankreich, wo die Landwirtschaft für ihre Mobilisierungskraft bekannt ist, wächst der Protest. Viele LandwirtInnen befürchten, dass brasilianisches Rindfleisch, Geflügel, Zucker, Mais und Soja, produziert unter deutlich niedrigeren Standards bezüglich Pestiziden, Hormonen und Tierwohl, zu Dumpingpreisen auf den EU-Markt gelangen. Über 600 französische ParlamentarierInnen fordern von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verbindliche Umwelt-, Sozial- und Hygienestandards sowie sogenannte Mirror Clauses, damit Importe denselben Regeln unterliegen wie EU-Produkte. Außerdem verlangt Frankreich eine Notbremseklausel, um bei Marktstörungen Agrarimporte kurzfristig begrenzen zu können. Auch in anderen EU-Ländern gibt es Vorbehalte, etwa in Österreich. Wie in Frankreich und Deutschland befürchten dort viele LandwirtInnen, dass billige Importe die heimische Landwirtschaft unter Druck setzen könnten. Elias, Praktikant bei PowerShift, lebt eigentlich in Wien und erklärt uns die österreichische Perspektive.
In Österreich haben wir die Situation, dass es seit 2019 einen eigentlich verbindlichen Parlamentsbeschluss gibt gegen das EU-Mercosur-Abkommen. Er wurde damals unter anderem auf Druck der Zivilgesellschaft erreicht und steht eigentlich dafür, dass Österreich im Ratifizierungsprozess nicht zustimmen würde. Es ist gerade die neue Regierung zwischen konservativen ÖVP und sozialdemokratischer SPÖ etwas unsicher, weil es sowohl in der ÖVP Stimmen gibt, die besonders industrienah sind, die sich für das Abkommen aussprechen, während die landwirtschaftliche Sphäre der Partei sich weiterhin dagegen ausspricht.
Frankreich, Österreich und Polen haben signalisiert, das Abkommen in seiner Gesamtheit blockieren zu wollen. Doch mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus hat sich das globale Machtgefüge verändert. Trump bedroht Handelspartner mit drakonischen Importzöllen, schwächt multilaterale Institutionen und setzt Mercosur-Staaten unter Druck, sich stärker den USA zuzuwenden. In diesem Klima versuchen EU-DiplomatInnen, das Mercosur-Abkommen als geopolitisches Gegengewicht zu verkaufen.
Das ist dann im Teil sehr frustrierend, weil wir dann oft versuchen zu erklären, dass einerseits, in diesem Fall das Mercosur-Abkommen, kein Ersatz direkt für die US-amerikanische Nachfrage ist, aber das auch nicht die Art von Partnerschaft ist, die man sich ja vorstellt. Also wenn wir ein Ziel haben, neue Partnerschaften in der Welt zu schaffen, gilt es doch darum, einfach faire Abkommen auf Augenhöhe, die weder Natur noch Menschen schaden, zu verabschieden und nicht ein Handelsabkommen, was die bereits genannten Folgen mit sich bringt.
Ob das Abkommen ratifiziert wird, ist weiterhin unklar. Brasiliens Präsident Lula da Silva hält den ursprünglichen Vertrag von 2019 für einseitig zugunsten der EU und kritisiert die von Brüssel geforderten Klima- und Entwaldungsklauseln als protektionistisch. Argentiniens Präsident Javier Milei wiederum wünscht sich ein eigenes Abkommen mit der EU, am liebsten ohne den Mercosur, den er als Handelshemmnis betrachtet. In Europa gilt eine Zustimmung Frankreichs vor den Präsidentschaftswahlen in knapp 2 Jahren als unwahrscheinlich. Nach aktueller Rechtslage müssen alle EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Frankreich und Österreich haben also faktisch Vetorecht. Die Befürworterlobby schlägt deshalb vor, das Abkommen in einen Handels- und einen politischen Teil aufzutrennen. So könnte der Handels- und Zollteil im Rat der Europäischen Union ohne Konsenszwang, sondern nur mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Investitionsschutz, Nachhaltigkeit und politische Zusammenarbeit würden in ein zweites politisches Abkommen ausgelagert, das dann separat ratifiziert werden müsste. Doch genau diese sozialen und ökologischen Standards, die angeblichen Aushängeschilder europäischer Handelspolitik, drohen so auf der Strecke zu bleiben. Kritiker sprechen von einem taktischen Manöver der Industrielobby. Im Zentrum des Abkommens stehe nicht Nachhaltigkeit, sondern Freihandel um jeden Preis. Die nächsten Monate werden entscheidend. Was jeder Einzelne von uns tun kann? Elias und Bettina von PowerShift haben ein paar Tipps.
Also Sie können sich auf jeden Fall engagieren. Die heiße Phase steht im Herbst noch bevor. Und dadurch kann ich auf jeden Fall verweisen auf unsere Webseite stop-eu-mercosur.org, wo es auf verschiedenen Sprachen alle möglichen Infomaterialien gibt, genauso wie ein Aktionshandbuch, was abgerufen werden kann, wo man auch in den einzelnen Orten, in allen Städten, in allen Gemeinden, überall auch in Kontakt kommen kann, um möglichst wieder laut Gegenstimmen gegen dieses EU-Mercosur-Abkommen zu schaffen.
Und an Abgeordnete schreiben. Wir haben da auch tatsächlich auf der Seite von PowerShift, man kann Abgeordneten eine E-Mail schreiben, da haben wir extra so ein E-Mail-Tool eingerichtet und man kann auch sich an die Abgeordneten direkt wenden in ihren Büros, also die EU-Abgeordneten. Wenn die Regierung dem zustimmt, dann, das muss ja durch das EU-Parlament und die müssen dem dann zustimmen. Deswegen ist es wichtig, jetzt auch Druck auf Abgeordnete zu machen.
Das war das unter Info 619. Das nächste Info wie immer in 2 Wochen. Grüße an alle freien Radios, die uns senden. Grüße an alle, die uns im Internet hören. Bei Insta sind wir übrigens als npla-de vertreten oder schaut gern auch mal wieder vorbei auf unserer Seite www.npla.de. Macht's gut!